freudig, wenn ein König kommt. Advent ist ja diese Zeit der Freude, der Vorfreude, dein König kommt. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann begegnet uns ja immer wieder diese Freude. Johannes im Bauch von Elisabeth, als diese von Maria Besuch bekommt, da hüpfte das Kind vor Freude. Maria im Magnifikat, mein Geist freut sich. Die Gelehrten aus dem Morgenland freuten sich mit großer Freude. Die Hirten an der Krippe, Simeon und Hanna im Tempel. Weihnachten und Freude gehört einfach zusammen. Und für uns ist ja aus dieser Zeit der Vorfreude sogar so eine Zeit der dauerhaften Freude geworden. Denn unser König ist schon da. Freue dich, Welt, Jesus ist da, dein König ist da. Und eigentlich ist für uns ja so jeden Tag Weihnachten. Doch was ist, wenn genau diese Freude fehlt? Jochen hat es ja letzte Woche schon erzählt. Nicht für jeden der Beteiligten waren diese Wochen und Monate rund um die Geburt Jesu so freudige Tage. Im Gegenteil, da gab es auch ganz schön viel Leid. Und das ging ja weiter. Auch dann, als der so groß von der himmlischen Herrscher angekündigte König dann durch die Lande zog, da waren auch nicht wirklich alle begeistert von ihm. Und je länger er tätig war, je länger er mehr davon erzählte, wie er sich so sein Königreich vorstellt, desto mehr wendeten sich die Menschen von ihm ab. Bis zum Schluss die Menge schrie, kreuzigt ihn. Und viele waren enttäuscht von Jesus. Und Enttäuschung killt Freude und Beziehung. Und in der Adventszeit bekommt man von so vielen Seiten zugesprochen oder zugesungen oder per Reklametafel, freue dich. Aber was ist denn, wenn diese Freude fehlt? Vielleicht, weil auch in deinem Leben Dinge passieren, die so gar nicht den Eindruck vermitteln, dass da diesen großen, starken, mächtigen König gibt, der auf deiner Seite ist. Und du nun enttäuscht bist. Oder auch, weil bei dir Zweifel aufgekommen sind. Oder vielleicht auch nur, weil du so im Stress bist, der Alltag oder die Vorweihnachtszeit dich so in Beschlag nimmt, dass die Freude ausbleibt. Dann kann die Adventszeit zu einer Zeit werden, in der man in Gefahr läuft, diese fehlende Freude, freue dich Welt, von der alle sprechen, irgendwie zu versuchen, anders auszufüllen. Durch Behaglichkeit, durch romantische Weihnachtsmärkte, leckeren Punsch, schöne Familienfeste und so weiter. Alles gute und tolle Sachen, die ich sehr genieße und die ich toll finde. Aber was, wenn es da noch so viel mehr gibt? Mehr an Freude. Freue dich, Welt, und darum soll es heute gehen. Und wer aufmerksam ist, der wird merken, oha, das passt ja gar nicht zu dem Kalenderblatt, welches aus unserem Leitbild für heute eigentlich dran ist. Obwohl, irgendwie passt das schon, aber nicht ganz. Das stimmt. Über das Kalenderblatt werde ich auch noch predigen. Das kommt allerdings nicht heute. Das wird nachgereicht. Freue dich, Welt. Eine Freude, bei der es um so viel mehr geht als um gebratene Mandeln, Glühwein, leckere Bratwurst. Irgendwie gehört die Weihnachtszeit sehr viel Essen bei mir zusammen. Wie gesagt, all das sind tolle Dinge. Es geht aber um eine Freude, und Christine hat es vorher schon gesagt, die losgelöst ist von den Umständen. Und ich hoffe, dass nun bei vielen bei euch dieser Wiedererkennungsmoment eintritt. Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor. Nämlich bei all denen, die vor 3 Wochen beim letzten Impulstag dabei sein konnten. Freude war dort unser zentrales Thema. Ein kurzer, sehr komprimierter Rückblick, Reminder an den Impulstag. Gott, selbst der freut sich. Der freut sich über sich selbst. Er ist absolut glücklich, dass er ist. Und alles, was Gott macht, dient dazu, diese Freude über sich selbst zu teilen. Und darum ist Anbetung nichts, was wir Gott bringen können, mit dem wir irgendein Defizit bei ihm auffüllen können. Er hat alles. Sondern Anbetung ist das Miteinstimmen in Gottes geteilte Freude über sich selbst. Und Gott wird in unserem Leben am meisten verherrlicht angebetet, wenn wir unsere größte Freude in ihm finden. Dann, wenn er unser höchstes Gut, unsere größte Freude und unser wichtigster Schatz ist. Dann, wenn wir in ihm das finden, wonach sich unser Herz wirklich sehnt. Dann, wenn Anbetung keine Pflichtzeiten sind, sondern wirklich diese tiefen Begegnungen mit dem Schöpfer der Welt. Und Jesus nicht mehr die Nummer 1 in unserem Leben ist, sondern das Zentrum. Wenn es nicht mehr um Gottes Geschenke geht, sondern um ihn selbst. Wie bei dem Mann, dem ein Auge entfernt wurde, dem Vater, dessen Kind starb, oder der Zahngeschichte. Alles wahre Begebenheiten, von denen ich euch am Impulstag erzählt habe. Und Jesus mittendrin, als der Fels, die Sicherheit und vor allem die größte Freude. Wobei, wie beim Impulstag gesagt, Freude noch ein viel zu schwaches Wort ist. Es geht um so viel mehr als nur um ein nettes Gefühl. Gott wird in unserem Leben am meisten verherrlicht, wenn wir die größte Freude in ihm finden. Und kein Wunder, dass dann unsere Freude Gott so wichtig ist. Ich habe euch ja beim Impulstag einen kleinen Ausschnitt dieser Bibelstellen gezeigt, in denen wir zur Freude aufgerufen worden sind. Und vielleicht hast du ja auch diese Anregung aufgenommen und gehst zurzeit jeden Tag einen dieser Bibelverse betend durch. Darunter diese bekannten Verse wie: Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Oder Jesus, der sagt: Damit eure Freude vollkommen werde. Und du merkst, wie diese Freude immer mehr in dir Raum gewinnt und wächst. Und Gott dein höchstes Gut ist, egal was die Umstände in deinem Leben sind. Aber vielleicht hat dich der Impulstag auch so zwiegespalten zurückgelassen. Vom Kopf her weißt du, dass Gott uns diese Freude versprochen hat. Aber gleichzeitig merkst du diese Diskrepanz in dir, zu dem, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und besonders nun in der Adventszeit ploppt das ja immer wieder auf, dieses Freue dich Welt. Kopf sagt ja, aber dein Herz sagt irgendwie, naja, nicht wirklich Freude. Und du merkst in dir diesen Kampf, wem deine Anbetung gehört oder fromm gesprochen, wer die Quelle deiner Freude ist. Und es gibt in der Bibel einen Psalm, in dem der Schreiber sehr authentisch über das berichtet, wie es ihm damit geht, über diesen Zwiespalt, über seine Enttäuschung gegenüber Gott und die daraus resultierende Freude. Und das war kein x-beliebiger Schreiber, sondern Asaf. Und der wiederum wurde von König David als einer der drei Hauptleiter des gesamten Gottesdienstes am Heiligtum eingesetzt, verantwortlich für Musik und Gesang. Und die Bibel nennt ihn sogar einen Seher, einen geistlichen Leiter, der Gottes Wirklichkeit klar erkannte und weitergab. Und seine Worte und seine Nachkommen prägten die Gottesdienste von Israel über Jahrhunderte hinweg. Sein Beruf, sein Alltag und sein Auftrag waren alle Anbetung. Damit verbrachte er eigentlich die meiste Zeit seines Tages. Doch dann kommt dieser Asaf in eine Glaubenskrise. Und plötzlich ist es für ihn gar nicht mehr so klar, wem seine Anbetung gehört. Wer seine höchste Freude und sein höchstes Gut ist. Und er spürt diese Diskrepanz in sich zwischen dem, was er weiß, was seine Theologie ist und dem, was er wirklich fühlt. Und neben seiner persönlichen Beziehung zu Gott ist das für ihn natürlich auch beruflich eine Katastrophe. Ein geistlicher Leiter, der in einer Glaubenskrise steckt. Wenn das rauskommt, dann ist er seinen Job los und sein Ansehen. Und seine Altersfürsorge. Denn im Gegensatz zu den normalen Leuten wurden die Leviten, von denen er einer war, hatten die keinen eigenen Besitz, sondern wurden über das Heiligtum versorgt. Nur was, wenn jetzt rauskommt, dass er seinen Dienst aufgrund von Glaubenszweifeln nicht mehr ausüben kann? Ein krasser Druck, der auch heute noch bei manchem geistlichen Leiter aufkommen kann und an dem mancher zerbrochen ist. Egal, ob vollzeitlich angestellt in einer Gemeinde oder ehrenamtlich. Und das hat für so manchen Skandal und für manches Leid in der christlichen Szene gesorgt. Denn wenn was nicht da ist, dann muss man es halt vorspielen. Fake it until you make it. Und das geht schief. Und Asaf, was macht der? Er geht in diesem Psalm mit seinen Zweifeln an die Öffentlichkeit. Was für ein Mut. Und er macht damit das Beste, was er für sich und die ihm anvertrauten Menschen tun kann. Mit dem Bekennen seiner eigenen Schwächen und Zweifeln wird er seiner Verantwortung als geistlicher Leiter gerecht. Er spielt keine fromme Show vor. Und da kann er uns ein Vorbild sein. Ich wünsche es mir so, und ich erlebe es schon an ganz vielen Stellen, dass die Christusgemeinde wirklich ein Ort ist, an dem keiner das Gefühl hat, irgendwie irgendwas Frommes vorspielen zu müssen. Sondern dass wir einander ehrlich begegnen und vorleben, dass wir alle auf Jesus angewiesen sind. Denn letztlich bekommt damit er die Ehre. Und lass uns das besonders in diesen geschützten Rahmen, wie zum Beispiel Hauskreisen, leben. Ehrliche Fragen, ehrliche Zweifeln, ehrliche Sorgen und Ängste teilen. Auch Enttäuschungen gegenüber Gott. Fehlende Freude. Sei ehrlich, authentisch. Wenn nicht in einer Gemeinde, wo sonst? Wir feiern heute das Abendmahl das Zeichen, dass wir alle angewiesen sind auf Jesus und dass Glaube keine Leistung ist. Und Asaf, der hat über sein Gefühlschaos einen Psalm geschrieben, den Psalm 73. Und den will ich gerne mal mit euch durchgehen, weil ich glaube, dass wir ganz viel von Asaf und seinem Weg lernen können. Dann, wenn wir auch diese Diskrepanz in uns spüren zwischen dem, ja, Gott sagt uns, dass er uns diese Freude, die Fülle geben will, und dem, wie es uns vielleicht wirklich geht. Gerade auch jetzt in der Adventszeit. Und ich lese gleich den Psalm 73 einmal am Stück vor und würden dann noch mal gerne so stückchenweise durchgehen. Psalm 73. Psalm 73. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. Aber ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht ein Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofhart und hüllen sich in Frevel. Sie bürsten sich wie ein fetter Wanz, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse und sie reden und lästern hochher. Was sie reden, soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden, sagen sie. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu Haufen wie in Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und sie werden reich. Soll es denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin noch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie? Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe war im Herzen und stachen meine Nieren, da war ich nah und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch Gott, du allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen und du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Was für ein krasser Psalm. Sehr bildhaft, sehr ehrlich. Lassen wir uns nochmal so Schritt für Schritt durchgehen. Vers 1. Ich weiß, dass Gott gut ist zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. Asaf, der startet mit einem Statement, mit dem, was er über Gott weiß. Gott ist gut zu Israel und speziell zu denen mit reinem Gewissen. Übersetzt, Gott ist gut zu denen, die ihr Leben nach ihm ausrichten, die auf seine Gebote achten und ihn als Gott verehren. Und dieses Denken, das sprang der damaligen Weisheit zur Literatur, praktisch so der damaligen Theologie. Tue Gutes, lebe es gottesfürchtig, dann wirst du lange und zufrieden leben. Das war der Kern seines Glaubens. Wenn ich mich so oder so verhalte, dann kann ich die transzendente Welt, Gott, dazu bringen, dass er mir das gibt, was ich so für ein gutes Leben brauche. Dass er mich segnet. Ist so ein bisschen wie in so manchen Filmen. Man muss nur den Zauberstab richtig schwingen, dann wird automatisch etwas passieren. Nur dass in diesem Fall der Zauberspruch ein anständiges Leben führen lässt. Letztlich geht es darum, Gott zu einem Handeln zu bringen, was einem selbst nützt. Man dient Gott, und er wird im Gegenzug dann einem die Dinge geben, von denen man sich Glück erhofft. Ein langes Leben, gute Ernten, Frieden im Land, Kinder, die Meisterschaft für, egal. Und Asaf, der gibt sich so richtig Mühe. Der haut voll rein, will ein guter Mensch sein, ein anständiger Leiter, ein Vorbild. Nur wirklich glücklich ist er nicht. Denn irgendwann baut sich bei ihm ein Frust auf. Und das wird so ganz langsam angefangen haben und dann gewachsen sein. Denn seine Lebenswirklichkeit passt nicht mit seiner Theologie überein. Und irgendwann muss ich sich wie so ein Aufwachen aus einem Traum angefühlt haben. Mal ehrlich, macht das alles, was ich hier mache, überhaupt einen Sinn? Verse 2 bis 14. Asaf schaut auf die Menschen, die sich nicht an Gottes Gebote halten und sieht, wie es ihnen richtig gut geht, wie sie Erfolg haben, sich des Lebens freuen und es genießen. Es ist halt nicht immer so, dass Lügen kurze Beine haben, die Strafe auf dem Fuße folgt und betrogenes Geld nicht glücklich macht. Sondern es kommt auch vor, dass mancher Gottlose prahlt und mancher Fromme darbt. Und da kommt schon diese Frage auf, macht das überhaupt Sinn? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und beim Lesen, da merkt man, wie sich diese Frage in Asafs Gedanken immer mehr zuspitzen und zu so einem Schwarz-Weiß-Denken werden. Dem Gottlosen, dem geht's so gut und ich werde geplagt den ganzen Tag und bin jeden Morgen schon gestraft. Bisschen dramatisch, wenn man bedenkt, was für ein Leben Asaf geführt hat. Er wird definitiv, wir wissen zumindest von keiner persönlichen Krise, aber er wird definitiv kein schlechtes Leben als Gottesdienstleiter im Heiligtum gehabt haben. Er ist versorgt worden, hatte hohes Ansehen, einen sinnvollen Job. Was will man eigentlich mehr? Eigentlich ein gutes und von Gott geschenktes Leben. Doch das alles verschwimmt bei ihm. Er sieht das Gute nicht mehr. Die Frage nach der Gerechtigkeit zerreißt ihn. Wie kann das sein? Man versucht nach Gottes Vorgaben zu leben und dem Gottlosen, der es nicht tut, dem geht es so gut. Und vielleicht kennst du diese Frage auch in dir, diese Enttäuschung. Gott, wie kann es sein, dass ich krank bin, während mein egoistischer Kollege die Bilder von seinem Marathonlauf postet? Gott, wieso bin ich so einsam? Nur weil ich auf einen Partner gewartet habe, der dich auch liebt. Gott, warum habe ich als Einziger die schlechte Note bekommen? Nur weil ich im Vorfeld nicht die Klassenarbeit angesehen habe, die Mitschüler der Lehrerin aus der Mappe gezogen, abfotografiert und in den Klassenchat gestellt haben. Gott, warum geht es meiner Firma so finanziell so schlecht, obwohl ich als Firmenchef mich an deine Werte halten will? Gott, ich habe mich so für dich in deine Gemeinde eingesetzt, durfte so viele Menschen mit dir in Kontakt bringen und nun wollen meine eigenen Kinder, wo sie groß sind, nichts mehr von dir wissen. Gott, warum bin ich plötzlich das Mobbingopfer, nur weil ich mich auf die Seite der Schwachen gestellt habe? Mein Konto ist schon wieder leer, auch weil ich beim Handwerker auf eine Rechnung bestanden habe. Gott, ich habe Menschen geliebt, auch die linke Wange hingehalten und ich bin verletzt worden. Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld gewaschen habe? Und für Asaf spitzen sich diese Gedanken immer weiter zu. Und irgendwann ist er an der Frage, macht das alles noch einen Sinn? Soll ich nicht einfach auch so leben, wie wenn man Gott nicht kennt und sich all diese Vorteile nehmen, die einem sonst verwehrt bleiben? Das gibt etwas für Asaf, was ihn zurückhält, Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Asaf, der ist eingebunden in eine Volksgemeinschaft, der ein zentrales Bindeglied der Glaube an Gott ist, ist in eher so gesellschaftliche Gründe und sein Pflichtbewusstsein, was ihn zurückhält, sich von Gott loszusagen. Wie geht's dir, wenn du Zweifel hast oder enttäuscht bist von Gott? Was sind für dich Gründe, weiter an Gott zu glauben, weiter in den Gottesdienst zu gehen, weiter zu beten, in der Bibel zu lesen, weiter im Hauskreis zu bleiben? Ich kann dir nicht den Kopf sehen und das ist auch gut so. Aber wenn du merkst, dass deine Motivation nicht Gott selbst ist, dann bleib an der Stelle nicht stehen. Gib dich nicht damit zufrieden, nur aus Pflichtgefühlen, sozialen Zwängen oder Gewohnheit dabei zu bleiben. Auch ein Asaf will sich nicht damit zufrieden geben. Vers 16. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, schreibt er. Die Frage nach der Gerechtigkeit und die Frage nach dem lohnt es sich überhaupt, lässt Asaf nicht mal los. Er denkt immer wieder darüber nach, versucht es zu verstehen, zu begreifen, wie das sein kann. Aber irgendwann muss er sich eingestehen, er kann es nicht. Auch wenn er noch so lange drüber nachdenkt, grübelt, überlegt, die Zweifel bleiben. Er bekommt den Knoten nicht gelöst. Und mir sind im Laufe der Jahre immer wieder Menschen begegnet, die an dieser Stelle hängen bleiben. Zum Teil viele Jahre lang. Dass in ihrem Glaubensleben Zweifel, Enttäuschung, Verletzungen geschehen. Und ihre Gedanken drehen sich immer wieder um diesen einen Punkt. Wie kann es sein, dass... Und das kann zu einer Falle werden, aus der man nicht mehr rauskommt. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Immer wieder dasselbe Thema, immer wieder dieselbe Sache. Und irgendwann folgt dann die Verbitterung. Und es wird nicht nur der eigene Glaube in Abrede gestellt, sondern es fällt einem immer schwerer zu ertragen, wenn andere von ihren Erlebnissen mit Jesus erzählen. Das kann doch gar nicht sein, was sie da in ihren Zeugnissen erzählen, was gepredigt wird und so weiter. Es ist wie so eine Sichtblockade, die sich über all das legt, worin man Gottes Handeln erkennen kann. Und auch in einem Asaf geht es so. Den Knoten in seinem Gehirn, den bekommt er einfach nicht gelöst, selbst durchs größte Nachdenken nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass er es versucht, dass er seine Zweifel und Sorgen ernst nimmt, sich ihnen aussetzt, sich mit ihnen auseinandersetzt, denn sonst schwelen sie unterschwellig mit. Bei ihm ist es die Frage nach der Gerechtigkeit, die ihn aus der Bahn wirft. Warum geht es den Gottlosen so gut und ihm subjektiv so schlecht? Das mag bei einem anderen ein anderer Grund sein. Es gibt so vieles, dass das Potenzial hat, zu so einer Sichtblockade zu werden, die aufgebaut wird, die einen hindert, das zu sehen, was Gott tut. Doch dann passiert etwas Besonderes. Aber eigentlich fängt dieser Tag ganz normal an, so wie jeder andere auch. Asaf geht an seinen Arbeitsplatz, in das Heiligtum. Doch dieses Mal ist etwas anders, Vers 17. In der Gegenwart Gottes fällt es Asaf plötzlich wie Schuppen von den Augen. Auch wenn es dem Gottlosen scheinbar gut geht, so kommt Gott doch mit seiner Gerechtigkeit zum Ziel. Gottes Perspektive ist eine so viel größere, eine viel weitere, weil er Gott so viel größer ist. Und eigentlich weiß das Asaf ja, das ist keine neue Erkenntnis für ihn. Und doch ist es dieser Aha-Moment, den er braucht, um aus seinem Gedankenkarussell rauszukommen und der ihm diese Sichtblockade abbaut. Und man merkt richtig, wie sich Asaf in Vers 21, 22 selbst an den Kopf haut. Oh Mann, wie konnte ich nur denken, dass Gott ungerecht ist? Da war ich dümmer wie ein Tier. Was für eine krasse Selbsterkenntnis. Und die dann noch in ein Lied zu packen, welches in Gottesdiensten gesungen wird, spannend und mutig. Dümmer wie ein Tier. Asaf erkennt, Gott ist gerecht und wird für Gerechtigkeit sorgen. Das, was Asaf schon so lange wusste, braucht einen neuen Anstoß. Und vielleicht geht es dir auch so, du weißt eigentlich schon alles Wichtige. Gott liebt dich, Gott hat dir vergeben, Gott will dir Freude in die Fülle schenken, Gott ist ein guter Gott, der für dich sorgt, der für dich ist. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Aber du spürst es nicht. Deine Lebenswirklichkeit scheint nicht zu deiner Theologie zu passen. Und man braucht diese Gottesbegegnung durch den Heiligen Geist, damit das Wissen auch ins Herz rutschen kann. Doch das braucht manchmal länger, als wir es uns wünschen. Asaf, der ist jeden Tag ins Heiligtum gegangen. Er ist trotz seinen Zweifeln dabei geblieben. Und irgendwann kam dann dieser Durchbruch. Nicht aufgrund seiner Leistung, sondern weil es Gott ihm geschenkt hat. Aber Asaf, der blieb dabei. Ich habe vor einigen Wochen hier über Stell dich nicht selbst vor die Tür gepredigt und genau darum geht's. Zieh dich nicht zurück, sei authentisch, spiel nichts vor, was nicht da ist. Aber bleib in der Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern, aber vor allen Dingen mit deinem dich liebenden himmlischen Vater. Und nachdem dieser Knoten im Kopf von Asaf durch die Begegnung mit Gott gelöst wurde, erlebt Asaf eine Veränderung in seiner Gottesbeziehung. Asaf erlebt eine Freude, die losgelöst ist von allen Umständen. Es geht jetzt Asaf gar nicht mehr darum, was Gott ihm alles schenken kann, sondern um Gott selbst. Nicht mal Gottes Geschenke sind der Ursprung seiner Freude, sondern dieses Vorrecht, in Gottes Gemeinschaft sein zu dürfen. Vers 25 und 28 bis 28. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich mein Leib und Seele verschmachtet, so bist doch Gott du allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber meine Freude ist, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. merkte, wie diese Zeit des Zweifels und der Enttäuschung zu einem Wachstumspunkt für Asafs Glauben geworden ist. Denn er musste es durchbuchstabieren, dass das, was er glaubt, wirklich wahr ist. Und er musste seinen Glauben von falschen Vorstellungen reinigen lassen. Und beides schenkt ihm Gott. Und davon will Asaf erzählen, dass ich verkündige all dein Tun. Und ich fände es total spannend, in eine Zeitmaschine zu steigen und diesen Unterschied zu sehen zwischen den Gottesdiensten, die Asaf vor und nach dieser Begegnung mit Gott gehalten hat. Das müssen Welten gewesen sein. Auch wenn wahrscheinlich die Form dieselbe war. Denn plötzlich ging es Asaf nicht mehr darum, irgendwelche Dinge von Gott zu bekommen, die er meint, für sein Glück zu brauchen. Sondern Gott selbst wurde zum Zentrum seiner Freude. Aber auch wenn wir damals nicht dabei sein konnten, so kann uns Asaf doch ein Vorbild sein. Wenn du merkst, dass dein Herz nicht in dieses Freue dich Welt mit einstimmen kann, egal ob aus Zweifel, ob aus Enttäuschung oder Stress oder was auch immer der Grund sein kann, dann schlag daheim nochmal diesen Psalm 73 auf und schau dir an, wie es Asaf erging. Vers 1, Asaf formuliert seine Glaubensgrundsätze. Mach das auch. Schreib dir mal all das auf, was für dich in der Beziehung zu Jesus wichtig ist. Schlag diese Freude-Bibelstellen vom Impulstag auf. Lies dir durch, was Jesus dir vorgesprochen hat. Verse 2 bis 17, formulier deine Zweifel. Sei ehrlich vor Gott und vor Menschen, denen du vertraust. Hab nicht das Gefühl, in der Christusgemeinde irgendwas vorspielen zu müssen, weder im Lobpreisen noch in Gesprächen noch sonst wo. Vers 15, bleib dabei, stell dich nicht selbst vor die Tür, such weiter in den Kontakt zu Jesus und deinen Glaubensgeschwistern. Bleib offen für Gottes Handeln, halte diese Zeiten aus. Es sind Phasen, die deinen Glauben stärken können, auch wenn es im Moment vielleicht sich gar nicht danach anfühlt oder aussieht. Vers 16, nimm deine Zweifel ernst, wisch sie nicht einfach weg, blende sie nicht aus. Asaf versucht zu begreifen. Geh dem nach, lies in der Bibel, lies passende Literatur. Wenn du Tipps brauchst, sprich mich an. Nimm deine Zweifel ernst, aber bleib nicht an der Stelle in der Schleife stecken. Vers 17, Asaf brauchte diese direkte Begegnung mit Gott. Er ging ins Heiligtum. Wir haben jederzeit offenen Zutritt zu Gott. Gott kann uns durch seinen Heiligen Geist begegnen. Echte, tiefe, prägende Begegnungen mit dem Schöpfer der Welt. Was für ein unfassbares Vorrecht haben wir da. Wie können diese Begegnungen mit Gott aussehen? Das ist ganz unterschiedlich. So wie auch wir unterschiedlich sind. Und Gott geht darauf ein, schließlich hat er uns so gemacht. Und beim Impulstag konntest du verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, in denen wir Gott begegnen und anbeten können. In den Workshops und auch das komplett zweite Referat drehte sich ja darum. Jetzt sind 3 Wochen vergangen. Wie ging es für dich weiter? Bist du dem im Alltag nachgegangen oder ist einiges wieder versandet? Und vielleicht kann diese Predigt nochmal so ein Reminder sein, dich weiter auf diese Suche nach der Freude zu machen. Punsch ist lecker. Glühwein erst recht. Und ich freue mich total über die Weihnachtsmärkte, die vielen Lichter, leckere Mandeln und Bratwurst. Und wie gesagt, die Adventszeit hat bei mir echt viel mit Essen zu tun, Raclette. Aber da wartet noch mehr, so viel mehr, eine noch tiefere Freude. Eine Freude, die losgelöst ist von den Umständen. Gottes geteilte Freude auf sich selbst. Und die will ich immer mehr entdecken. Denn freue dich, Welt, dein König ist da. Amen. Ja.